Auf einem Bein kann man nicht stehen, um gesund und fit zu bleiben. Ausgewogene Ernährung ist die eine Sache, aber Bewegung und Fitness mindestens genauso wichtig. Aber leider wird uns da auch immer viel Quatsch verkauft. Und darum, Alex, wollen wir heute mal auf Trainingsweisheiten schauen, die totaler Unsinn sind. Möglicherweise, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Auf jeden Fall ist das dein Spezialgebiet.
Ja, absolut. Da brenne ich schon drauf, weil wir so viele lustige Anmerkungen bekommen haben oder Anregungen oder auch Mythen, die da durch den Raum geistern. Und es wird mir eine Freude sein, dass wir da mal drüber sprechen können.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Für die meisten Menschen ist das Ziel beim Sport, Fett zu verbrennen. Und da sind wir auch schon direkt beim ersten Mythos, lieber Alex. Denn viele Menschen, die strampeln ohne Ende im Fitnessstudio, zum Beispiel auf dem Crosstrainer, oder rennen ohne Ende auf dem Laufband. Und dann hört man ganz oft, also ich muss hier 30 Minuten mindestens Gas geben, weil sonst wird ja kein Fett verbrannt. Stimmt das?
Nö. Kannst du direkt ad acta legen, diesen Gedankengang. Also, um es sich mal ein bisschen biochemisch vorzustellen, umso länger du eine körperliche Belastung hast, umso mehr greift der Körper verstärkt auf Fettreserven zurück. Das heißt, an der Energiegewinnung sind halt immer Kohlenhydrate und Fette beteiligt, Eiweiße nur zu einem wirklich verschwindend geringen Teil. Und umso länger natürlich deine Belastung dauert, umso weniger Kohlenhydratreserven hast du in deinem Körper. Das heißt, automatisch fängt der Körper an, verstärkt auf Fette zurückzugreifen. Aber zwei Sachen sind dabei wichtig. Erstmal ist das so ein minimaler Unterschied, dass der nicht wirklich relevant ist und der fängt auch nicht an, zu einer gewissen Uhrzeit auf einmal extrem umzuswitchen, dass er nach 30 Minuten auf einmal super aktiv wird und vorher hat er nichts gemacht. Und ich sag's mal ganz blöd, es ist fast egal, was du beim Sport verbrennst, also ob das nun jetzt 55% Fett waren und 45% Kohlenhydrate oder andersrum, dein Körper kann ja alles in Fett umwandeln. Und wenn du einfach zu viele Kalorien isst im Vergleich zu dem, was du verbrauchst, dann nimmst du trotzdem zu, beziehungsweise halt ab, wenn du in der negativen Kalorienbilanz bist. Weil theoretisch gesagt, das klingt jetzt ein bisschen gemein, weißt du, was der beste Fettverbrennungspuls ist?
Einfach nichts essen oder weniger zu essen?
Nee, schlafen.
Ach Gott, schlafen, ja. Wäre der das beste. Kann ich gut. Da bin ich Hochleistungssportler.
So, stark, weil wenn du nämlich schläfst, hast du prozentual die höchste Fettverbrennung, weil umso geringer die Belastung, umso höher ist der Anteil an Fetten, der verbrannt wird. Aber natürlich absolut ist das nichts. Also ihr hört schon, liebe HörerInnen, worauf wir gerade hinaus wollen, könnt ihr vergessen, dieses Ding. Auch wenn ihr sagt, ich habe nur 10 Minuten Zeit, ich gehe noch mal eine Runde aufs Laufband oder Fahrrad, euer Körper wird es euch danken, alles, was an Kalorien weg ist, ist weg. Da muss ich nicht mindestens 31 Minuten stehen, damit es auch was bringt.
Ach, das ist schön. Das ist motivierend vor allen Dingen, sonst hat man ja auch immer das Gefühl, jetzt rackere ich mich hier 30 Minuten ab für nichts und wieder nichts und dann habe ich vielleicht noch 10 Minuten Sport weiter zu strampeln und da soll ich dann verbrennen. Ich bin froh, dass dieser Mythos Quatsch ist. So, wenn ich trainiere und etwas für meinen Muskelaufbau tun möchte, das sieht ja nicht nur besser aus, keine Frage, ich fühle mich besser, ich merke es auch selber, wenn ich das dann mal mache, Verspannungen werden weniger, aber da ist ja auch so ein Mythos und der besagt, dass beim Muskelaufbau Fett automatisch oder beim Krafttraining besser gesagt, Fett automatisch in Muskeln umgewandelt wird. Was ist da dran?
Das Schöne ist, so einen Mechanismus gibt es im Körper nicht. Das heißt, indirekt funktioniert es vielleicht dahingehend, dass man jetzt sagen könnte, okay Alex, ich verliere Fett und baue Muskulatur auf, aber aus Fett wird keine Muskulatur. Denn, so als kleiner biochemischer Funfact mal am Rande für Nerds, Fett wird abgeatmet. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber Fett wird in dem Sinne ausgeatmet, weil das, was bei der Verbrennung entsteht, halt einfach nur dementsprechend abgeatmet wird. Das heißt, einfach über Kohlendioxid den Körper verlässt als Endprodukt und deshalb gibt es keinen Umwandlungsprozess. Man kann aber natürlich logischerweise Fett verlieren und gleichzeitig Muskelmasse aufbauen. Aus Fett baut der Körper dir aber leider keine Muskelmasse in dem klassischen Sinne. Also den Gedanken kann man vergessen, weil sonst, ich sage jetzt mal ganz gemein, dann hat ja der die besten Voraussetzungen, der am dicksten ist. Und das bedeutet es leider nicht automatisch.
Der sieht dann am Ende aus wie Hulk, nur nicht so grün. Nein, aber es ist ja schon spannend, wenn man sieht, wie so Schlagzeilen oder auch einfach Artikel einfach formuliert werden teilweise, um eben Aufmerksamkeit zu ergattern. Ja, und da versteht man einfach vieles dann unter Umständen auch falsch. Darum ganz, ganz wichtig, dass wir heute mal über diese Mythen hier sprechen, weil gerade jetzt in Richtung Sommer liest man es ja wieder überall. So, und in Hinblick auf die Sommerfigur wünschen sich natürlich viele auch einen schönen festen Bauch zu kriegen. Also ich habe bislang 50 Jahre vergeblich versucht, irgendeinen Sommer mal ein Sixpack hinzukriegen. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Ich gebe das auch auf. Aber es heißt doch immer, es ist eigentlich ganz einfach. Ich muss einfach nur viele Sit-Ups oder Crunches machen, um den tollen, definierten Bauch zu bekommen.
Das wäre cool, wenn es so wäre. So funktioniert es aber leider nicht im Körper. Das wäre eine schöne Idee, weil ich glaube, das kann ja auch jeder von euch verstehen oder viele haben auch diesen Gedankengang. Ich trainiere jetzt genau die und die Stelle und dann nehme ich auch an der Stelle Fett ab. Leider nein, so funktioniert unser Körper nicht. Die Stelle, die ihr trainiert, an der baut ihr natürlich Muskulatur auf und strafft das Bindegewebe, also alles schön, wer jetzt die Bauchübung macht oder die Po-Übung, dann wird er dort natürlich den Muskel trainieren, der da drunter liegt. Das ist natürlich außer Frage. Aber der Körper nimmt das Fett aus der Zelle, wo er gerade meint, er müsste es jetzt gerade verlieren. Also stell dir mal vor, du hättest überall in deinem Körper so kleine Konten, wie so kleine Sparschweine, wo kleine Fettreserven drin sind. Dann nimmt der Körper das aus der Zelle, wo er sagt, da kann ich am ehesten drauf verzichten. Also stell dir vor, in jedem Sparschwein sind 10 Euro drin und dann nimmst du halt quasi ein bisschen Fett ab, weil du in der negativen Kalorienbilanz bist. Dann sagt er, okay, ich nehme das jetzt vielleicht gerade vom Bauch. Das hat aber nichts damit zu tun, ob du jetzt Bauchcrunches gemacht hast oder nicht. Und das ist einfach auch eine Form von einmal, was der Körper denkt und natürlich auch, was du für eine Form von genetischer Voraussetzung hast. Das heißt, es kann bei vielen der Fall sein, dass sie zum Beispiel erst am Po verlieren, an der Taille, wo auch immer, aber zum Beispiel kein Fett an den Oberschenkeln, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Oder genau andersrum, dass die Oberschenkel schon super sind, aber am Bauch ist immer noch was, was die Leute stört und die sagen, Mensch Alex, ich habe da immer noch ein bisschen Körperfett. Das ist ganz oft, unabhängig von eurem Lebenswandel, ganz viel genetische Veranlagung. Und da ist jetzt mal ein ganz wichtiger Appell, der ich noch gerne an die Frage mit anhängen möchte, weitermachen. Viele kündigen im Fitnessstudio oder hören auf zu trainieren, in dem Moment, wo es eigentlich erst effektiv wird. Das heißt, die haben quasi abgenommen an Oberschenkeln und Po. Und jetzt, wo der Körper sagt, okay, diese kleinen Fettreserveschweinchen, diese kleinen Sparschweinchen sind leer, jetzt gehe ich an den Bauch ran, da hören sie auf, weil sie denken, es hat ja nichts gebracht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn ihr anfangt zu trainieren, irgendwann geht der Körper immer an eure Problemzone ran. Aber die heißt ja nicht umsonst Problemzone, das heißt, es sind halt leider Problemzonen, weil ihr sie als Problem schon selber festgestellt habt. Deshalb weitermachen und dann werdet ihr irgendwann auch den verdienten Lohn einfahren.
Auf jeden Fall Ausdauer beweisen und damit wären wir schon beim nächsten Stichpunkt, nämlich Ausdauertraining. Für viele ist das das Joggen, ob das nun morgens vor der Arbeit ist, nach der Arbeit einfach, um bei diesem schönen Wetter mal rauszukommen, über die Felder, durch den Wald, wie auch immer, oder durch die Stadt natürlich zu laufen. Ich habe das selber gemerkt, wenn ich eine Zeit lang nicht gejoggt bin und bin dann mal wieder eine größere Runde gelaufen, mir taten nachher unglaublich die Knie vor allen Dingen weh, weil ich einfach gemerkt habe, ich war noch nicht so richtig im Flow. Vielleicht habe ich auch zu hart aufgetreten, vielleicht war mein Laufstil einfach Mist. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, es macht sich natürlich in den Gelenken mehr oder weniger bemerkbar, vielleicht auch individuell. Aber ist das Joggen per se schlecht für die Gelenke?
Nein, per se ist das nicht schlecht. Natürlich muss man jetzt ein paar Sachen ausklammern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man ein halbwegs normales Gewicht hat, in Anführungsstrichen. Plus minus 5 Kilo ist jetzt nicht so wichtig, aber jetzt nicht 30, 40 Kilo Übergewicht. Dass man einen halbwegs ordentlichen Laufstil hat, der noch halbwegs, ich sag mal so, dämpfend ist sozusagen und ein ordentliches Equipment, also ordentliche Laufschuhe. Wenn man das alles hat, dann ist die Gefahr sehr gering, seine Knie negativ zu schädigen. Beziehungsweise sogar eher im Gegenteil, dass man seine Knie oder seine Gelenke im Allgemeinen, Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, sogar unterstützt, weil Gelenke ernähren sich durch Bewegung, also durch Druck und Zug. Und das ist halt auch ganz wichtig für Gelenke, dass die es auch bekommen. Deshalb ein Otto Normalo muss sich da nicht wirklich Gedanken machen, dass er seine Gelenke dadurch nachhaltig schädigt. Deshalb da keine Angst haben. Man kann natürlich auf die schonende Variante umsteigen mit Nordic Walking oder all solchen Geschichten. Bei einem guten Laufstil wirst du aber deine Gelenke nicht großartig schädigen, wenn da jetzt nicht sonst was für einen Impact, also für eine hohe Gewichtsbelastung mit reinkommt.
Beim Thema Fitnesslügen hat mich ein Satz besonders amüsiert, muss ich sagen. Wer viele Muskeln hat, kann sich schlechter bewegen. Jetzt habe ich mal so ein bisschen zurückgedacht. Also ich war als Journalist schon oft auf diversen Fitnessmessen und ganz ehrlich, manchmal habe ich schon gedacht, also es könnte vielleicht was dran sein. Also die meisten Männer, die laufen so, als hätten sie die berühmten Rasierklingen unter den Achseln. Und die eine oder andere Frau ging jetzt auch nicht besonders weiblich. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich persönlich finde es jetzt nicht so sexy. Also geschmeidig wirkte das alles nicht. Also mich hat sogar mal eine Bodybuilder-Frau quasi auf die Schulter genommen. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich da oben drauf lag. Also sie war unglaublich stark. Ja, aber sie gehen halt irgendwie so ein bisschen seltsam manchmal. Also ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner krumm, wenn ich das sage. Aber schränken zu viele Muskeln die Bewegung ein?
Nein, erstmal nicht. das, was du erfahren hast oder das, was du halt gesehen hast, ist leider oft eine Folge, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, von keinem wirklich guten, ausgewogenem Training. Denn ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, aber was trainieren die meisten jungen Männer im Fitnessstudio? Es klingt immer so böse, aber das, was man im Spiegel sieht. Also kannst du dir vorstellen, was ich damit meine?
Ja, die Arme, die Oberarme natürlich, der genau. Oberkörper, Beine eventuell.
Genau. Vielleicht, genau, aber die meisten ist wirklich so Brust, Bauch, Arme. Das heißt so Bizeps, Schultern, all diese Sachen. Ne? Das ist der klassische Spiegeltrainierer im Fitnessstudio. Ohne jetzt jemand zu böse in eine Schublade zu packen. Aber das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Wenn du deinen Körper ausgewogen trainierst, das heißt, wenn du sowohl Brust als auch Rücken trainierst, wenn du deine Gelenke über den kompletten Bewegungsradius trainierst, das heißt, wenn du zum Beispiel einen Liegestütz machst und du gehst runter, bis die Brust den Boden berührt und drückst dich wieder den kompletten Weg hoch, das heißt, du nutzt den kompletten Bewegungsradius oder wirklich auch eine tiefe Kniebeuge machst, dann wird sich da auch nichts verkürzen oder irgendwas kürzer werden. Das, was zu einer, ich sag mal, unnatürlichen Verkürzung herbeiführt letztendlich, ist es, wenn du deinen Muskel nur einseitig trainierst. Das heißt, wenn du nur zum Beispiel eine Muskelpartie trainierst und den Gegenspieler dazu nicht. Das heißt, den jeweiligen anderen Muskel. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur Brustmuskeln trainierst, über einen sehr kleinen Bewegungsradius. Weil du sagst, ja, das ist eine gute Bewegung, die kann ich gut, aber nicht den kompletten Bewegungsradius nutzt und auch nicht gleichzeitig den oberen Rücken zum Beispiel trainierst, dann rotieren irgendwann die Schultern nach vorne und sorry, dann läufst du wie so ein aufgepumpter Orang-Utan durchs Fitnessstudio. Und dann ist das natürlich auch dementsprechend schlecht für die Haltung und dann sieht das natürlich auch schlecht aus und dann garantiert, die können sich auch nicht mehr den Rücken abtrocknen. Na, also die kommen auch nicht mehr hinten an den Rücken dran mit den Armen. Das ist dann wirklich kontraproduktiv. Aber ganz ehrlich, wer den kompletten Bewegungsradius nutzt, ist das auch gar kein Problem, weil jetzt nur mal so ein Beispiel, denk jetzt mal an so einen richtig gut trainierten Turner, zum Beispiel so einen Fabian Hambüchen, was du jetzt vielleicht so im Kopf hast, oder irgendeinen Leichtathleten oder so einen Zehnkämpfer. Und wenn du siehst, was die für eine Kür machen, mit riesen viel Muskelmasse, das sind ja Muskelberge, die da bewegt werden, und wie beweglich die dann sind. Oder wenn ihr mal in den Zirkus geht und dort mal etwas anguckt, sowas wie Cirque du Soleil oder solche Geschichten, was dort für Athleten unterwegs sind, die das Bein aber trotzdem hinter das Ohr klemmen, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr unbeweglich werdet, außer ihr trainiert falsch.
Also das Bein hinters Ohr kriegen, da stürmen bei mir nicht die Muskeln, sondern eher die Bierplauze manchmal. Ne? Das ist das, so, okay. das ist das andere Übel dann. Also nicht, dass wir jetzt hier zu böse klingen. Ja, ich weiß. Nein, ich finde das ja auch grundsätzlich toll, wenn jemand muskulös ist. Also ich gucke da auch manchmal wirklich neidisch hin. Aber wenn es dann zu viel ist, finde ich persönlich dann auch nicht so schön. Aber lass uns mal so ein bisschen auf den Sport gucken, Alex, den ja auch viele gemacht haben, gerade jetzt auch während der Corona-Pandemie. Da haben ganz, ganz viele Menschen zu Hause im Wohnzimmer trainiert, haben beispielsweise Fitnessvideos geguckt oder haben sich die Tonmatte ausgerollt, haben da Sport gemacht. Und da war ja auch ein wichtiges Ding immer so das Dehnen. Also gerade auch, wenn man den ganzen Tag etwa im Homeoffice gesessen hat, dann, das kennt jeder, man hat so gebeugt über dem Laptop gesessen und irgendwo tut alles weh. Und mal so richtig schön dehnen ist ja auch richtig schön. Jetzt ist das Dehnen an sich ja auch so eine kleine Philosophie. Die einen schwören darauf zu sagen, ich muss mich erst dehnen und dann mache ich den Sport. Andere sagen, um Gottes Willen, ich mache jetzt erst den Sport und verausgabe mich, dann sind meine Muskeln schön warm und danach dehne ich mich. Wie macht man es richtig?
Ja, darüber könnten wir alleine jetzt einen kompletten Podcast machen, nur über das Thema Dehnen. Ich habe mal eine Fortbildung übrigens gehalten, die ging 6 Stunden nur über das Thema Dehnen und Dehntechniken. Nur mal so am Rande.
So viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht im Podcast, aber wir kriegen es ja vielleicht ein bisschen kürzer hin.
Ich wollte sagen, ich mache daraus mal anstatt 6 Stunden 60 Sekunden, so nach dem Motto. Ganz grobe Idee, was das Dehnen betrifft. Dieser Gedankengang, dass man vor einer sportlichen Belastung sich großartig dehnen müsste, den kann man mittlerweile relativ stark ad acta legen. Das ist nicht mehr der Fall. Man geht mittlerweile eher so von dynamischen Bewegungen aus. Das heißt, wenn ich jetzt eine sportliche Belastung habe, wie dass ich zum Beispiel laufen gehe oder irgendeinen Sportart ausübe, wie mein Fußball, mein Tennis, was auch immer, ist es schon gut, sich vorher aufzuwärmen, definitiv, und anzudehnen, also dynamisch in gewisse Positionen reinzugehen, wie zum Beispiel die Ausfallschritte und Co., also Übungen auszuführen, die einen relativ großen Bewegungsradius haben. Aber dieses klassische Hinstellen wie so ein Storchenbein, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, man stellt sich auf ein Bein, zieht den anderen Oberschenkel so ran und drückt dann so die Ferse gegen den Po und steht dann da 3 Minuten, wie so ein Flamingo im Quark. Das ist mittlerweile total out.
Ja.
Gut, okay, nach dem Joggen wäre das okay?
Mache ich tatsächlich, nach dem Joggen manchmal. Also wenn ich gejoggt bin, dann mache ich das auch.
Weil das ist eine sogenannte tonussenkende Maßnahme. Das heißt, die statische Dehnen, dieses Halten von Muskelgruppen, das kannst du gerne nach dem Sport machen. Dieses dynamische Andehnen, also zum Beispiel mal in so einen tiefen Ausfallschritt gehen, in eine tiefe Kniebeuge gehen, dieses dynamische Anlehnen, das wäre eher was für vor dem Sport. Also dynamisch vor dem Sport, statisch nach dem Sport. Deshalb, das kann man gerne immer machen. Man sollte nur bei einer Sache darauf achten, wenn man extrem intensiv trainiert hat und richtig schon auf dem Weg ist, richtig fiesen Muskelkater zu bekommen, dann sollte man nicht allzu stark andehnen, weil dann könnte man sogar den Muskelkater noch ein bisschen unangenehmer verstärken. Dann sollte ich lieber ein, zwei Tage warten und dann da wieder reingehen in die Muskulatur. Ansonsten könnt ihr es aber immer gerne machen, damit könnt ihr wenig falsch machen.
Okay. So, wer Sport macht, der fängt in der Regel auch an zu schwitzen. Der eine mehr, der andere weniger. Also ich muss nur 10 Minuten auf den Crosstrainer gehen und mir läuft die Suppe runter, wie man so schön sagt. Andere Menschen, die schwitzen keinen Tropfen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wenn meine Frau Sport macht, das dauert ewig, bis die anfängt zu schwitzen, obwohl das sehr intensive Übungen sind, also sehr individuell. Von daher denke ich mal, kann man auch nicht grundsätzlich sagen, irgendwie, dass das was mit der Kondition zusammenhängt. Oder heißt es, wenn ich schnell anfange zu schwitzen, dass meine Kondition schlecht ist, weil das war auch so eine Frage.
Nee, eigentlich genau das Gegenteil. Denn das, was du eigentlich auch manchmal siehst, wenn jetzt zum Beispiel ich in Hannover am Maschsee und dann sehe ich Leute, die dann um den Maschsee laufen, wenn die so eine knallrote Birne haben und überhaupt nicht schwitzen, dann würden vielleicht einige sagen, boah, der muss ja super trainiert sein, der schwitzt ja überhaupt nicht. Nein, komplett das Gegenteil ist der Fall. Umso schneller du schwitzt, umso besser ist es eigentlich. Weil man muss sich aber überlegen, was ist überhaupt der Sinn davon? Warum schwitzen wir eigentlich? Hast du eine Idee, warum wir das überhaupt machen?
Ja, um die Körpertemperatur in irgendeiner Form wieder auszugleichen, ne?
Genau. Ja, das heißt, die grundlegende Idee ist eigentlich, wenn ich schwitze, dass ich ja Wasser auf der Hautoberfläche habe und dadurch durch die Verdunstung eine Kühle entsteht. Das ist ja eigentlich die Idee vom Schwitzen des Körpers, dass er probiert, den Körper so runterzukühlen. Nicht, weil Wasser raus, sondern Wasser an der Hautoberfläche verdunstet und dadurch einen Kühlungseffekt generiert. Und das ist eigentlich ja relativ schlau. Das heißt, es wäre doof für den Körper, wenn er überhitzt, wie bei allem anderen auch. Ob das nun der Motor ist vom Auto oder der Handyakku, ist ja egal was. Wenn es zu heiß ist, funktioniert selten das System gut. Und deshalb, umso schneller du schwitzt, umso besser ist es. Deshalb grundlegend gut. Deshalb kennt auch jeder meiner Kunden, die sagen alle, Alex, ich schwitze kaum. Dann trainieren die ein paar Wochen bei mir, dann holen die das schon das erste Handtuch und sagen, oh mein Gott, ich bin schon nach dem Warm-up komplett nass. Das ist vollkommen normal und auch vollkommen gut. Umso schneller ihr schwitzt, umso gesünder ist es.
Nimmt man denn auch umso schneller ab, wenn man viel schwitzt?
Nö.
Mist.
Das wäre cool, wenn. Natürlich ist Schwitzen ein gewisser Indikator für körperliche Aktivität. Also logisch, wenn es super anstrengend ist, wird der Körper wahrscheinlich schwitzen. Aber ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn du jetzt in einem Raum bist mit 0% Luftfeuchtigkeit und du hast da irgendwie eine Temperatur von 10 Grad, dann wirst du wahrscheinlich kaum schwitzen, einfach aufgrund der Umgebungstemperatur und der Gegebenheiten. Und wenn du jetzt irgendwo in Thailand bist und du machst Sport, bei 35 Grad wirst du schwitzen, wenn du dich umgezogen hast oder wenn du aus der Dusche rauskommst. Deshalb ist das nicht automatisch ein Indikator. Aber viel Schwitzen bringt leider überhaupt nichts, weil das Problem ist ja, ich verliere nur Wasser. Das, was daran halt einfach ein Trugschluss ist, viele schwitzen im Studio super viel, stellen sich dann im Studio vor den Spiegel, sehen, dass das Wasser raus ist aus dem Körper, dann sehe ich natürlich auch, ich sag mal banal, ein bisschen definierter aus und dann denken alle, sie sehen jetzt super scharf aus, weil auf einmal super viel Körperfett weg ist. Dabei ist es einfach nur 1-2 Liter Wasser. Und all diese Leute, sorry, die immer mit dem Hoodie oder dem Kapuzenpulli, Kapuzenjacke im Fitnessstudio trainieren und auf dem Crosstrainer da rumjochtern und kurz vor Herzinfarkt sind, bitte hört auf damit, es bringt überhaupt nichts.
Ich muss mir jetzt auch so ein paar Kommentare verkneifen gerade, aber ich weiß genau, was du meinst, Alex. Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht oder auch wenn man auch zu Hause trainiert, also viele, die haben ja so 2, manchmal sogar 3 Tage in der Woche, wo sie sagen, also das ist mein Tag oder das sind meine Tage, da mache ich nach der Arbeit Sport. Ich gehe joggen, ich mache Krafttraining oder ich gehe möglicherweise ins Fitnessstudio, wenn ich ein Abo habe. Und eine Weisheit oder so ein Fitnessding ist ja auch, wenn ich es nur schaffe, einmal die Woche zu trainieren, kann ich es auch direkt sein lassen, weil das überhaupt nichts bringt. Ist das so? Muss ich wirklich 2-3 Mal die Woche und ist eine Trainingseinheit pro Woche für die Katz?
Was würdest du denn sagen, so rein gefühlter Wert? Was schätzt du denn?
Gefühlter Wert würde ich sagen, Hauptsache Bewegung. Also wenn ich einmal die Woche mich wirklich bewege und beispielsweise lange spazieren gehe, leicht jogge oder auch mal auf den Crosstrainer gehe, 30, 40 Minuten fühle ich mich gut. Und dann denke ich schon, dass das meinem Körper in irgendeiner Form was bringt, weil besser als auf dem Sofa sitzen.
Ja.
Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel es letztendlich so an Erfolg in Sachen Abnehmen etc. Ja, bringt.
Aber definitiv, alles was du tust, bringt etwas. Das sage ich auch immer wieder meinen Klienten. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich nichts tue oder ob ich ein bisschen was tue. Und das ist wirklich so. Weil allein was du tust, selbst wenn du dich einmal die Woche nur gesund ernährst, selbst wenn du nur einmal die Woche komplett ausschläfst, selbst wenn du nur einmal die Woche arbeiten gehen würdest, egal was, alles würde was bringen. Und beim Training ist es genauso. Natürlich kann ich von einmal die Woche keinen riesigen Leistungsfortschritt erwarten. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ich kann eine Leistungsstagnation erwarten. Das klingt jetzt erstmal total negativ, ich meine es aber eigentlich total positiv. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt 3-4 Monate richtig Gas gegeben und jetzt bist du meinetwegen ein paar Wochen viel auf Dreh unterwegs oder du sagst, den nächsten Monat kann ich nicht großartig was machen, aber am Wochenende bin ich zu Hause und dann würde ich einen Tag in der Woche was machen. Dann wirst du zumindest dieses Level halten, was du dir vorher erarbeitet hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dort kannst du dann ja später wieder anknüpfen, wie auf so einem Berg, wo ich auf dem Plateau bin, da wohne ich jetzt halt einen Monat auf diesem Plateau und dann steige ich halt weiter in den Berg hinauf. Ist viel besser, als zu sagen, ach, jetzt macht es ja eh keinen Sinn, jetzt brauche ich auch nicht hingehen. Dieses einmal pro Woche wird zumindest eure Leistung konservieren und das ist ein riesengroßer Fortschritt, weil das ist das Problem bei den meisten Leuten, die im Fitnessstudio trainieren, dass sie anfangen, aufhören, wieder anfangen, wieder aufhören, wieder anfangen, aufhören, keinen Bock mehr haben und kündigen. So. Und das ist einfach das größte Problem und dem kannst du super entgegenwirken, selbst mit einmal die Woche Training, gibt es auch schon ganz interessante Studien zu, dass Leute ein halbes Jahr lang nur einmal die Woche trainiert haben, also Trainingsanfänger, und es hat sich trotzdem Leistung verbessert, obwohl die in dem halben Jahr, wenn wir das mal hochrechnen, wirklich nur 20 Trainingseinheiten hatten, aber es hat trotzdem super was gebracht.
Ja, ich habe noch so eine kleine persönliche Geschichte, die möglicherweise auch motivierend ist. Die hat jetzt gar nichts mit Fitnessstudio zu tun, sondern einfach damit, dass mein Auto kaputt war auf dem Weg in den Urlaub und das war jetzt in der Tat über einen Monat in der Werkstatt. Das hieß für mich, dass ich zwangsweise viel mehr zu Fuß gemacht habe, in die Stadt gelaufen zu Fuß, mal kurz zum Einkaufen zu Fuß, also Strecken, die ich sonst mit dem Autofahrer einfach zu Fuß gegangen bin und mir das so ein bisschen ja als persönliches Ziel vorgenommen habe, das einfach auch mal zu checken, was passiert da eigentlich. Und ich habe das dann alles so getrackt mit meiner Fitnesswatch und in der Tat habe ich permanent irgendwie so kleine Lobes oder wie sagt man wird ja immer gelobt von seinem Handy oder von seiner App, dass die Atemfrequenz besser geworden ist, dass ich so und so viele Schritte mehr gemacht habe. Also man sieht wirklich, dieser berühmte Satz, auch Kleinvieh macht Mist. Also wenn man sich einfach nur ein bisschen mehr im Alltag bewegt als sonst, es zahlt sich direkt aus und das auch schon nach einer wirklich kurzen Zeit von 3 bis 4 Wochen. Also man merkt auch da, das Laufen, die Ausdauer, es passiert einfach was im Körper und zwar in positiver Hinsicht.
Ja, absolut. Erinnert dich mal an unser TV-Experiment, wo ich gesagt habe, du musst nur einmal die Stunde deine Treppe hoch und runter gehen und wenn du telefonierst, im Stehen bitte. Das war ja auch wirklich nur eine Minimalaktivität, aber was das für einen Unterschied gemacht hat in deiner Blutzuckerkurve, in deiner Müdigkeit, Wachverhältnis, also was das für einen schon maximalen Impact hatte mit minimalem Aufwand. Und deshalb wirklich jede Form von körperlicher Aktivität bringt etwas, egal wo ich da anfange und aufhöre.
Echt spannend. Also das Learning aus dieser Episode ist auf jeden Fall, glaubt nicht alles, was euch versprochen wird oder was ihr lest, egal ob in der Zeitung, in Blogartikeln oder auf Social Media. Es gibt sehr, sehr viele Fitnesslügen, die euch das Blau vom Himmel herunter versprechen, aber wo eigentlich gar nichts dran ist. Hört lieber hier den Podcast und dann seid ihr up to date. Alex, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir hatten wirklich einige Fitnessmythen, aber wir wollen natürlich noch so 5 kleine Tipps für den Alltag mit auf den Weg geben und da lassen wir uns mal überraschen, welche kleinen Handlungsempfehlungen du diesmal für uns im Gepäck hast oder in der Sporttasche besser gesagt.
Ja, ist natürlich auch für mich schwer, da jetzt welche rauszusuchen. Ich habe mich aber natürlich trotzdem für 5 davon entschieden.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp 1.
Einer, der mir auch wirklich mit am wichtigsten ist, das habe ich noch gleich auf die 1 gepackt. Fettverbrennung funktioniert immer. Das heißt, ich muss nicht mindestens eine halbe Stunde irgendwas machen. Ich brauche nicht genau unbedingt die und die Herzfrequenz. Ich muss nicht unbedingt auf genau dem und dem Gerät stehen. Nein, alles vergessen. Jede körperliche Aktivität bringt was. Wenn ihr am Ende des Tages im Fitnessstudio sagt, komm, ich gehe noch mal 10 Minuten aufs Laufband, super. Wenn ihr aus der Tiefgarage kommt und sagt, ich nehme heute mal nicht den Aufzug, sondern die Treppe, super. Jede Form von körperlicher Mehraktivität verbrennt Kalorien. Ich brauche nicht gewisse Zeiträume oder irgendwas, damit ich eine Effektivität erreiche.
Tipp 2.
War mir auch super wichtig, weil es einer der Punkte ist, den ich immer am meisten bedauere, wenn ich mal mit Leuten spreche, so im Bekannten- oder Freundeskreis, die ich jetzt nicht habe als Klienten, sondern mit denen ich einfach nur so spreche, das Aufhören nach 2 oder 3 Monaten, weil sie einfach nicht weitermachen. Habt ihr Problemzonen, ihr sagt, ich möchte unbedingt Gewicht verlieren am Bauch, am Po oder was auch immer und ihr denkt, der Bauchcrunch oder die Sit-Ups, was auch immer, würde da großartig was bringen? Nein, Durchhalten bringt etwas. Wenn ihr wirklich mal 3 Monate oder länger durchhaltet, werdet ihr merken, dass ihr nicht nur an allen anderen Körperstellen und nicht an eurer Problemzone, sondern auch dort Fett verliert oder auch dort der Toning, der Shaping-Aspekt reinkommt. Deshalb Meine größte Devise bitte, dranbleiben, weitermachen, dann werdet ihr dafür irgendwann auch belohnt.
Tipp 3.
Die Beweglichkeit und das Muskeltraining. Nein, keine Angst, keiner wird durch Krafttraining irgendwie unbeweglich. Sorry, außer die, die schlecht trainieren, muss man mal so ganz böse sagen. Wenn ich es schaffe, meinen ganzen Körper ausgewogen und über den kompletten Range of Motion, wie das so schön heißt, also kompletten Bewegungsradius zu trainieren, dann werde ich auch nicht großartig kürzer, sondern eher sogar das Gegenteil, sogar beweglicher, weil ich meine Gelenke mal über den kompletten Bewegungsradius fordere, was sonst im Alltag ja leider viel zu selten der Fall ist am Schreibtisch.
An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, das bitte auch mit ein wenig Humor zu betrachten, worüber wir eben so gesprochen haben, als es so um diverse Fitnessmessen etc. ging. Ich glaube, das kann aber auch jeder nachvollziehen. Ich glaube, auch jeder weiß, dass das wirklich nett und nicht böse gemeint ist. Aber es ist halt manchmal einfach diese Wahrnehmung, die man auch als Laie hat, wenn man sich sowas anschaut.
Tipp 4.
Den Hoodie könnt ihr gerne im Fitnessstudio einfach im Schrank lassen. Schwitzen bringt nämlich nichts. Schwitzen hat keinen nennenswerten Vorteil. Das ist eine super schlaue Erfindung eures Körpers. Das macht er dann, wenn er meint, dass er es bräuchte. Ihr müsst es aber nicht künstlich in irgendeiner Form und Weise provozieren. Außer in der Sauna, das hat jetzt noch ein paar andere körperliche Aspekte, aber beim Training macht es keinen Sinn, 4 Lagen übereinander zu ziehen und wie ein Michelin-Männchen auf dem Laufband zu stehen. Nein, hat keinen Vorteil. Schwitzen bringt keinen nennenswerten Mehreffekt, auch nicht für die Gewichtsreduktion. Deshalb das bitte ad acta legen, den Gedanken einfach mal komplett aus dem Kopf verbannen.
Tipp 5.
Zum Thema Dehnen, weil ich das auch immer wieder gefragt werde. Ganz einfach als Faustformel zu merken, vor dem Training gerne dynamisch aktiv dehnen. Nach dem Training könnt ihr gerne, wenn ihr es möchtet, zur Regeneration, zum Runterkommen, zur Entspannung, statisch dehnen, also sanft in die Muskulatur reingehen. Damit könnt ihr nicht großartig was falsch machen, außer bei einem super intensiven Krafttraining. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem Dehnen danach, weil das sogar den Muskelkater eventuell ein bisschen verstärken könnte. Hängt so ein bisschen von der Trainingsmethode ab.
Ja, und Dehnen zwischendurch im Alltag geht natürlich auch immer. Da bin ich ein großer Freund davon. Gerade wenn ich lange gesessen habe und mir gerade meinen Kaffee mache, dann stelle ich mich gerade mal so an den Türrahmen, den Arm so im rechten Winkel an den Rahmen und gehe so einen Schritt nach vorne. Also dass so ein bisschen der Schulterbereich so ein bisschen gedehnt wird. Tut total gut. 2-3 Minuten beide Seiten mal ein bisschen dehnen und danach setzt man sich wirklich wieder frisch an den Schreibtisch. Und es verhindert wirklich auch diese fiesen Nackenschmerzen. Also ich mache das jetzt seit ein paar Wochen schon und stelle wirklich fest, es bringt was. Also wirklich diese kleinen Übungen im Alltag, die bringen echt eine Menge. Und das ist auch das, was du immer predigst, Alex, letztendlich so wie mit dem Treppensteigen. Manchmal reichen 5 Minuten in der Stunde, in denen man sich ein bisschen bewegt und man fühlt sich definitiv besser. Und das ist wirklich ein Fitness-Fact, der absolut wahr ist.
Ja, vollkommen richtig. Und deshalb auch vielleicht noch so ein kleiner Merksatz am Rande. Es ist selten jemand zu entspannt, sondern meistens nur zu verspannt. Also es gibt keinen, wo man sagen könnte, oh Gott, der ist ja viel zu entspannt. Das ist ja ganz schlecht für seine Muskulatur. Nein, wir sind meistens genau das Gegenteil. Also viel zu sehr verspannt in unserer Schulter-Nackenmuskulatur, Rückenmuskulatur im Allgemeinen. Deshalb, ihr könnt euch gerne jeden Tag 15.000 Mal dehnen. Das trägt immer meistens nur zu einem besseren Vorteil bei als zu irgendeinem Nachteil. Deshalb gerne immer und gerne oft und häufig.
Ja, dann hoffen wir, dass wir heute so ein bisschen aufräumen konnten mit den Fitnessmythen. Wir haben viele der Fragen auch beantwortet, die via Instagram zu uns gekommen sind ins Postfach. Wir haben aber jetzt noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, denn wer uns regelmäßig hört und sich die Folge 75 angehört hat, jetzt überlegt jeder, was war denn da nochmal Thema, das war das Thema emotionales Essen. Wenn Schoki, Chips und Co. ja quasi mit von der Partie sind, weil wir Stress haben, weil wir uns geärgert haben, weil wir vielleicht Angst vor irgendetwas haben oder weil uns die Nachrichtensituation bedrückt, was auch immer. Dieses Thema gibt es auch verfilmt, denn es ist gerade erst bei RTL im Mittagsmagazin.12 unsere gemeinsame Reportage gelaufen, wo wir das Ganze mal aufbereitet haben fürs Fernsehen und der Alex ein ganz spannendes Experiment mit mir gemacht hat. Ich will da jetzt noch gar nicht zu viel verraten, denn wir hoffen natürlich, ihr klickt mal rein. Wir werden nämlich den Link zur TV-Reportage hier in den Shownotes nochmal verknüpfen. Und ja, Alex, du hast mich wie immer zum Staunen gebracht am Ende dieses Experiments.
Ja, es war auch super interessant, wie du darauf reagiert hast, weil ohne jetzt, wie gesagt, zu viel zu spoilern, war es halt sehr interessant, mal dein Snackverhalten ja zu analysieren und schon mal vorher quasi in die Glaskugel zu schauen, was du für ein Snackverhalten hast. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn er da mal reinklickt. Ist eine sehr interessante und spannende Reportage geworden.
Genau, ich gehöre nämlich auch zur Fraktion der Frustesser und greife sehr schnell zum Schokoriegel. Also wir freuen uns, wenn er vorbeischaut. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder an dieser Stelle und bleibt schön gesund, genießt das tolle Wetter und empfehlt uns gerne weiter.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.